Der zweite Korintherbrief geht ja dem Ende zu. Letzten Sonntag hat der Marco ein kurzes Stück gepredigt, der erste Teil vom 12. Kapitel über Gottes Kraft, die in der Schwachheit mächtig ist und dass man Gott wirklich nur im Leid echt erleben kann. Eine sehr persönliche Botschaft, der es nicht gehört hat, die ermutige euch, das von der Website anzuhören. Und auch heute haben wir nur einen kurzen Text. Wir haben jetzt kurze Texte, damit wir nachher mit dem nächsten Text, mit der Apostelgeschichte, nachher zu Pfingsten genau bei Apostelgeschichte 2 sind. Und für mich ist das jetzt ein bisschen schwieriger. Ich habe gern einen längeren Text, der eine Story zeichnet, wo es eine Argumentationslinie gibt oder eine Geschichte, die erlebt ist. Und dann habe ich auch meine Gliederung für die Predigt schon. Und wenn so wie heute nur ein paar Verse sind, dann blog ich mich oft recht und kann dann eigentlich meinen üblichen Ansatz da so nicht machen, aber es fordert mich heraus, wirklich auch in einzelnen Versen Gottes Weisheit zu sägen und für euch auszugraben. Und mein Schlüssel ist, dass ich dann mit einer Wortkonkordanz mir ein wichtiges Wort anschaue. Das Prinzip ist ja, dass die Bibel sich selbst erklären soll. Also wenn ich irgendwas, einen Satz allein habe, kann man den ja auch ganz falsch verstehen und auslegen. Zum Beispiel, alles ist mir möglich durch den, der mich stark macht. Ja. Wenn du das so allein stehen hast, dann hast du das, ich kann alles. Ja. Stimmt natürlich so nicht. Ja. Das heißt, da würde man dann schauen, was sagt der Text rundum und was heißt das, dass Gott mich stark macht, wie ist das in anderen Situationen in der Bibel, wo Gott jemanden stark macht, wozu macht er die Personen stark? Die Antworten, die kriegt man dann woanders her aus der Bibel. Und so möchte ich auch heute den Text kurz lesen. Es sind nur 5 Verse und die wir eigentlich nur 2 Punkte machen, nur aus einem Vers. Schauen wir mal. Sehr spannend. 2. Korinther 12, ab Vers 11 bis 15. Der Paulus schreibt eben an die Korinther, die ihn nicht als Apostel anerkennen, die ihn in Frage stellen und die andere Apostel jetzt haben, ist die Überapostel, die besser und wichtiger sind. Ich bin ein Tor geworden, ihr habt mich dazu gezwungen. Denn ich hätte von euch empfohlen werden sollen, denn ich habe in nichts den übergroßen Aposteln nachgestanden, wenn ich auch nichts bin. Das ist also selbstironisch, da wiederholt er die Beschuldigungen, die er so hört von Sinnen. Gell? Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden, in allem Ausharren, in Zeichen und Wundern und Machttaten. Was ist es denn, worin ihr gegenüber den anderen Gemeinden zu kurz gekommen seid, außer, dass ich euch selbst nicht zur Last gefallen bin? Verzeiht mir dieses Unrecht. Da ist ein bisschen ironisch zu sehen. Gell? Und jetzt in Vers 14, wo ich 2 Punkte machen werde. Siehe, dieses dritte Mal stehe ich bereit, zu euch zu kommen und ich werde euch nicht zur Last fallen, denn ich suche nicht das Eure, sondern euch. Denn die Kinder sollen nicht für die Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern für die Kinder. Ich will aber sehr gern alles aufwenden und mich aufopfern für eure Seelen. Wenn ich euch also noch mehr liebe, werde ich dann wenigstens wieder geliebt? Sein Anliegen ist also, dass sie erkennen, wie viel er für sie einsetzt, wie er sie liebt und dass sie ihn ernst nehmen in seine Ermahnungen. Gell? Der erste Punkt, den ich machen möchte, ist da im Vers 14 in der Mitte, wo da steht, denn ich suche nicht das Eure, sondern euch. Ja? Und deswegen auch die Überschrift Menschen suchen. Ja? Der Paulus argumentiert, dass er von ihnen kein Geld, kein Unterhalt will, obwohl er, das haben wir bei meiner letzten Predigt, ja dazu berechtigt wäre als Prediger, dass er sich eben von ihnen unterhalten lässt, sondern er will sie selbst gewinnen. Und dieses Wort, was da steht, suchen, das Zeteo, das Griechische, das heißt suchen, streben nach und begehren. Und das kommt sehr oft vor im Neuen Testament, dass zum Beispiel, wo sie suchten, ihn zu töten, steht das da. Ja? Oder jede Menge vorkommen. Und weil Paulus uns immer wieder Jesus vor Augen stellt als Vorbild und als selber sagt, wir sollen Jesus ähnlicher werden, habe ich jetzt eine spezielle Frage an die Bibelkenner von euch. Wo steht das und was wird dort gesagt, dass Jesus etwas sucht? Wo steht das Ich suche von Jesus? Was sucht Jesus? Ha? Ja, das ist in einem Gleichnis, glaube ich. Er sucht Glauben. Bitte? Er, genau, genau. Und ich habe viel dieses Wort suchen viel gefunden, aber nur einmal, wo das von Jesus steht. Vielleicht gibt es noch ein zweites, ich bin auch interessiert dran. In Lukas 19, Vers 10 steht das. Und zwar ist das dort, wo Jesus zum Zachäus kommt. Der Zachäus war ja der Oberzöllner und der hat sich dann oben im Baum versteckt in Jericho, damit der Jesus vorbeikommen sieht. Und Jesus hat gesagt, komm runter, ich will zu dir ins Haus kommen. Und er hat dann ein Festmahl gemacht. Und der Zachäus, der Zöllner, ist dann beim Festmahl aufgestanden und hat gesagt, er gibt die Hälfte von dem, was er hat, den Armen. Und wo er Unrecht getan hat, wird das vierfach zurückgeben. Und Jesus freut sich so drüber. Er hat das gar nicht gefordert als Voraussetzung, dass er zu ihm kommt. Gell? Und Jesus freut sich darüber und sagt, Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Der war ja ausgeschadelt, gell, der Zöllner als Kollaborateur. Denn der Sohn des Menschen, und meint das sich selber, ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist das einzige Mal, wo ich gefunden habe, was Jesus sucht. Gell? Das sagt er da zum Zachäus. Beim Paulus wäre es natürlich möglich, dass er sucht das Ihre, also sucht sich zu bereichern von ihnen. Gell? Bei Jesus ist ganz klar, das macht überhaupt keinen Sinn, dass Jesus unser Geld will oder sonst irgendwas. Er braucht nichts von uns. Jesus ist Gottes Sohn, er hat alles gehabt im Himmel. Die Herrlichkeit, den Frieden, die Macht, nichts hat ihn dort gestört. Aber er hat diese Herrlichkeit verlassen und hat sich der Zeit unterworfen. Das ist einmal das Erste. Weißt du, Mann? Wir sind alle unter der Zeit und Gott steht drüber. Gell? Jesus hat sich der Zeit unterworfen. Dass er nicht mehr über der Zeit steht, sondern da, so wie mir, so wie die Armassen am Weg, einen Schritt nach dem anderen gehen muss. Dass er alt wird, sein Körper, dass er Schmerzen empfindet. Ja? Er hat sich der Körperlichkeit unterworfen. Die Bibel macht da einen Gesamtausdruck dazu, er ist inkarniert, er ist in das Fleisch hineingekommen, ja, er wurde Mensch und hat dann am Kreuz unsere Strafe getragen, um uns zu retten. Ja. Er sucht, er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und im Brief an die Philipper hat der Paulus diese Einstellung, diese Haltung Jesu zusammengefasst. Das kennt ihr sicher. Philipper 2, Vers 5. Und auch dort ruft er uns aus, dass auch wir diese Gesinnung haben sollen. Da sagt er, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, also nicht daran festgehalten hat, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist, inkarniert, ins Fleisch gekommen. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam. Bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Und dort hat die Geschichte aber nicht aufgehört, wie Jesus das geschafft hat und gemacht hat. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und der irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir werden das jubelnd bekennen und einstimmen, dass Jesus der Herr ist und sich alles vor ihm beugen soll, und wir werden uns gern vor ihm beugen. Aber da steht ausdrücklich, dass das jeder machen wird. Das heißt auch, Gottes Feinde werden das einmal anerkennen. Das ist eine wirklich starke Aussage. Ja. Jesu Tod am Kreuz war so kein Justizirrtum, kein Versehen. Es war auch nicht ein Triumph vom Satan, von wie er gemeint hat. Ja. Der hat sich ja die Hände gerieben, wie dann der Judas Jesus verraten hat und wie Jesus gelitten hat. Sondern das war unsere einzige Möglichkeit, gerettet zu werden. Und wenn jetzt jemand da drin sitzt, der das noch nicht verstanden hat, dass wir Rettung brauchen, dass wir wirklich so verloren sind, dass wir einen Retter brauchen, dann können wir gern, da wäre ich jetzt nicht drauf eingehen, aber da können wir nach der Predigt gern drüber reden und ein paar Verse im Römerbrief anschauen. Also, dass Jesus uns erlöst hat, dieses Wort dort, das ist das gleiche wie das Freikaufen von einem Sklaven. Wir waren der Besitz, wir waren Knechte Satans und wir sind von ihm freigekauft worden. Deswegen gehören wir jetzt ihm. Und deswegen ist die Formulierung, dass Jesus oder die Idee, dass Jesus irgendwas von uns braucht, dass wir ihm irgendwas geben können, ist komplett lächerlich. Dass wir Kirchensteuer zahlen sollen oder sonst irgendwas. Ja? Weil es ist viel schlimmer, wenn man es jetzt schlimmer sagen kann oder viel schöner. Er braucht nichts von uns, er will uns ganz. Er will wirklich unser ganzes Leben. Die Bibel macht das klar, dass Jesus nachzufolgen keine Kleinigkeit ist. Das ist keine Formsache, etwas, was man in ein Formular eintragt, Christ. Das ist ja kein Etikett auf unserem Leben, das irgendwas qualifiziert, sondern die Bibel sagt, das ist eine neue Geburt. Das ist ein neues Leben. Und sie warnt auch jeden, der Jesus nachfolgen will, die Kosten zu überschlagen. Das ist nicht nur so, wie bis jetzt nur halt steht oben Christ drauf, sondern es ist ganz was anderes. Und deswegen kann man das, was der Paulus da sagt, ich suche nicht das Eure, sondern euch, das kann man auch von Jesus sagen. Der sucht nicht irgendwas von uns, der sucht uns selber. Diese Suche, dieses Anstreben, dieses Begehren, uns zu gewinnen. Sein Angebot, den Preis für unser Leben zu zahlen, uns als Sklaven freizukaufen, damit wir seine Diener sind. Und jetzt behandelt er uns dann aber nicht wie Sklaven, sondern wie geliebte Brüder und Schwestern. Diese Retterliebe, die Jesus hat, ja, dass er die Menschen liebt, auch die noch nichts von ihm wissen wollen. Ja, als wir noch seine Feinde waren, steht irgendwo. Da fällt es mir aber so. Die Leute, die Jesus nicht kennen, da rundum, die da wohnen, wenn ich sie nicht kenne, dann tue ich mir echt schwer, sie zu irgendwas für sie zu empfinden oder sie zu lieben. Es ist schon schwierig für mich, die Leute, die ich kenne, mit denen wirklich Zeit zu verbringen und was zu investieren. Aber diese Retterliebe für die, die Gott nicht kennen, das, ich wünsche es euch, dass Jesus euch so bewegt, dass ihr das habt. Ich finde das ganz wenig in meinem Leben. Und das ist schade, weil das bedeutet auch Jesus nachfolgen. Ja? Auch sei mit seinen Augen zu sehen und auch sein Herz zu haben. Ja. Sind wir bereit, uns ganz Jesus zu geben? Das möchte ich echt zum Nachdenken mitgeben, weil er will nicht irgendwas von uns, sondern er will uns ganz. Und das siege ich aus dem Vers aus dem Suchen. Ja. Ich suche nicht das Eure, sondern euch, sagt der Paulus. Und Jesus sagt, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der zweite Punkt aus dem gleichen Vers ist da der letzte Teil. Denn die Kinder sollen nicht für die Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern für die Kinder. Und oberflächlich gesehen geht es da jetzt genau um den Unterhalt für den Prediger, wo er sagt, ja, die Neues Leben, die übersetzt das auch so, die deutet das auch so, gell? Dort steht, abgesehen davon bezahlen Kinder ihren Eltern keinen Unterhalt, es ist vielmehr umgekehrt, Eltern ernähren ihre Kinder. Ja? Das heißt, da wird dieses Schätze sammeln eigentlich nur auf den materiellen Teil gedeutet. Gell? Und wir wissen aber, dass die Bibel oft mehrere Bedeutungen hat, wenn sie ein Wort meint. Und mich hat jetzt dieses Wort da Schätze hat's mit interessiert und da habe ich jetzt nachgeschaut und wenn ihr das auch machen wollt, wenn ihr die Bibel studiert, wo dieses Wort, das originalgriechische Wort, überall in der Bibel vorkommt. Da kann ich echt sagen, wie das geht, wenn das jemanden interessiert. Das ist immer wieder ganz spannend. Das heißt, was ist jetzt mit diesen Schätzen gemeint da? Ist es wirklich nur Geld? Ja? Das habe ich dann nachgeschaut. Dieses Wort Thesaurus, das gibt es als Hauptwort und als Tätigkeitswort. Und die Tätigkeit, die beschreibt das Zusammensuchen und Aufhäufen ein bisschen. Gell? Also das heißt Sammeln. Das heißt nicht so haben und ausgeben, sondern eigentlich eher das Zusammensammeln. Es passt schon einmal gar nicht so zu Unterhalt oder Gehalt. Gell? Und wo kommt das Wort überall vor? Das erste Mal in die Evangelien findet man es in Matthäus 2, Vers 11. Die drei Weisen aus dem Morgenland, die bringen die Geschenke für Jesus, Gold, Weihrauch und Myrrhe, und die werden auch als Thesaurus, als Schätze bezeichnet. Ja? Also da geht es einmal nicht um Gehalt oder Unterhalt, aber es ist ein richtiger Schatz, also was Materielles. Und später dann in der Bergpredigt, die Verse habe ich hergeschrieben, die lesen wir jetzt vielleicht auch. Matthäus 5, 6, 7 ist die Bergpredigt und in Matthäus 6 geht es ganz viel um Geld und Besitz. Und ich lese ab Vers 19. Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Genau. Und da werden also die Schätze auf Erden den Schätzen auf Himmeln gegenübergestellt und da steht beides mal Thesaurus. Also ich glaube, in dem Fall steht das Verb dort, das Aufsammeln. Sammelt euch nicht auf der Erde, sondern im Himmel. Also das sagen halt schon, um Geld kannst du jetzt nicht allein gehen. Weil die Schätze, die wir im Himmel sammeln, sind sicher nicht Gold, weil da wird keiner von uns was mitnehmen. Ja? Das ist klar. Und auch dort, wo Jesus zum reichen Jüngling redet, Matthäus 19, der ihm nachfolgen will, sagt er auch, verkaufe alles, was du hast, du sagst gar nicht Schätze, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Dort hat er jetzt dann das Wort. Ja? Also dort stellt er den weltlichen Besitz des reichen Jünglings sogar im Gegensatz zu den Schätzen im Himmel, die er hat, wenn er seinen weltlichen Besitz auslässt und verschenkt. Also, was sind jetzt diese Schätze im Himmel? Frage ich euch. Es ist einmal nicht Gold, weil das kann man nicht mitnehmen, das wissen wir jetzt. Es ist auch nicht die Errettung, dass wir im Himmel sind. Das ist auch ganz wertvoll, aber das sind nicht die Schätze im Himmel, die wir sammeln oder haben können, weil das ist etwas, was uns geschenkt ist. Das sagt der Jesus, dass er das für uns bezahlt hat, das können wir selber gar nicht bezahlen. Das ist ein Schatz, den wir so nicht haben können. Es ist ein Geschenk, das kann man sich nicht verdienen. Was sind die Schätze im Himmel? Was denkt ihr? Eben genau, das Paradies, habe ich gesagt, das kann nicht unser Schatz im Himmel sein, weil sonst wäre man nicht aufgefordert, diese Schätze im Himmel zu sammeln. Ja, das ist jetzt was Jesus uns schenkt. Das ist ein Geschenk von Jesus. Das ist nicht ein Schatz, den wir sammeln können im Himmel, sondern das ist etwas, was Jesus uns schenkt. Der Lohn für die guten Taten, den könnte man auch als Geschenk sehen, also als Schatz sehen, ja, dass für einen reichen Jüngling, das jetzt passen, gell, dass er sich Schätze sammelt, eben für diese guten Taten. Wenn dort aber die Rede ist in den Versen, dort ist eher von Krone die Rede und von Belohnung die Rede. Dort steht eigentlich nie Schatz, gell, aber ist das passen. Für mich ist der Hinweis, dass es da noch was geben muss, dass ein Schatz im Himmel ist, den man sammeln kann, ist, dass da steht, den sammeln die Eltern für ihre Kinder. Und das können eigentlich auch nicht die guten Taten sein. Du kannst nicht für jemanden anderen gute Taten im Himmel sammeln. Gell? Welche Schätze könnten die Eltern für ihre Kinder im Himmel sammeln, wenn das jetzt nicht Gold ist? Ja. Ich habe euch einen Schlüsselvers noch vorenthalten, den blende ich jetzt noch ein. Dann werdet ihr es sehen, und zwar in Kolosser 3, Vers 1 steht, dass in Christus verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich lese euch die drei Verse zusammen. Paulus schreibt da an die Kolosser, denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allen Reichtum an Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis der Geheimnisse Gottes. Das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Dort steht auch Schätze. Dort steht auch Thesaurus. Und wenn wir jetzt nachdenken, in Christus liegen alle diese Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Und dort wird dieses Wort Thesaurus, Schätze, verwendet. Das ist sicher kein Zufall. Also, die Weisheit Christi und die Erkenntnis Christi, das sind die Schätze, die wir suchen und sammeln sollen. Was ist die Erkenntnis Christi? Die Erkenntnis Christi ist, wer Jesus ist, wie er uns liebt. Ja? Die Erkenntnis, wie er uns gerettet hat, ja? Sein Erlösungswerk, das ist Christus erkennen. Die Erkenntnis Christi, das ist ein Schatz, den wir aus der Bibel lernen, lesen und entdecken können. Und das ist ein Schatz, den wir auch unseren Kindern weitergeben können. Du kannst deinen Kindern nicht deine guten Taten geben, aber du kannst ihnen diese Erkenntnis Christi vermitteln. Und auch die Weisheit Christi, ja? Die Welt mit seinen Augen sehen, wie Jesus die Welt anschaut, wie er die Menschen sieht. Wir können den Nächsten lieben, so wie Jesus ihn liebt, wenn wir diese Weisheit Christi haben. Wenn wir in sein Bild umgewandelt werden, wenn er durch den Heiligen Geist in unseren Herzen lebt und uns das sagt. Es ist Weisheit Christi, wie Jesus zu lieben. Wie viel fällt uns das? Ja? Und auch die Prioritäten, die er gehabt hat, das ist auch Weisheit Christi. Das ist auch etwas, was wir erkennen können. Ein Schatz, den wir aus der Bibel heben können. Die Weisheit Christi. Was die Weltgeschichte für Ziele hat, wo das alles hinläuft. Das ist auch Weisheit Christi, die wir in unserem Leben erforschen, ausgraben können. Und das sind die Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, die in Christus verborgen sind. Ja? Und deswegen reden wir dauernd von Jesus. Jetzt die ganzen Lieder und alles. Wir haben ja einen kompletten Jesusvogel. Weil in ihm verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wer sucht, der findet, ist uns verheißen. Und das kennen wir, das sind Schätze, die wir als Eltern für unsere Kinder sammeln. Wir können sie versorgen, wir können ihnen zu essen geben, wir können ihnen auch eine Heimat geben, aber wir können ihnen auch diese Schätze für sie sammeln, indem wir ihnen ein Vorbild sind, indem wir sie erziehen im Herrn, indem wir sie auch lehren. Die Lehre findet natürlich daheim statt, nicht nur in der Gemeinde. Und dann, wenn sie unser Haus verlassen, so wie es auch meine getan haben, dann können wir noch beten für sie. Und auch das ist etwas, was wir für sie tun können. Wir können nicht für sie glauben, wir können nicht für sie Ja sagen zu Jesus. Ja? Aber wir können viele Schätze in ihr Leben geben. Das können aber wir als reife Christen auch für junge Christen tun, da in der Gemeinde. Diese Schätze der Weisheit Christi und der Erkenntnis Christi anderen weitergeben. Das kann im Gespräch passieren, im Gebet. Und das passiert hoffentlich auch da, wenn gepredigt wird. Ja? Dass diese Schätze der Weisheit und der Erkenntnis aus dem Wort Gottes, wo von Jesus die Rede ist, wo sie auch vielleicht ein bisschen verborgen sind, erklärt werden und weitergeben werden. Und insofern können wir jetzt das, was der Paulus da sagt, auch vielleicht mehr verstehen, nicht nur, ob er jetzt ein Gehalt von ihnen kriegt oder nicht, sondern wenn er sagt, dass die Eltern für die Kinder Schätze sammeln. Das wollte ich euch mitgeben als Blick. Nur, einfach nur, wenn man nachschaut, wo kommt dieses Wort überall vor, Mich begeistert das, wie man in der Bibel so Sachen finden kann. Es ist immer die Herausforderung, auch die Gesamtsicht zu haben. Natürlich könnte man das eine oder andere daraus schließen, was zum Rest überhaupt nicht passt, dann ist es einfach falsch. Und deswegen prüft auch das, was ich da sage, und sprecht auch mit mir nachher drüber. Ich möchte euch Mut machen dazu. Ich habe keine Angst und ich freue mich, wenn jemand über das nachdenkt, was ich sage, mit mir über das zum Reden kommen. Oder auch ihr und dran und jetzt noch ein Gottesdienst. Ich möchte noch mit einem Gebet schließen. Herr Jesus, wir danken dir, dass in dir verborgen sind die Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und dass du aber gleichzeitig versprochen hast, dass wer sucht, der findet, und wer die wirklich erkennen will, dem wirst du die offenbaren. Und an dieser Verheißung freuen wir uns, und das wollen wir auch jeden Tag in unserem Leben erleben, dass wir von dir Einblick kriegen, dass du in unseren Herzen lebst durch den Heiligen Geist und uns wirklich deinen Blick auf die Menschen schenkst, auf die Weltgeschichte. Schenk uns deine Retterliebe, so wie du die Menschen suchst, um zu retten, was verloren ist. So schenke uns diese Liebe für die Menschen, die noch nicht kennen. Wir bitten dich darum. Amen.